Deutschlandfunk. Hintergrund.
Kaum zu glauben. In 4 Wochen eröffnet der BER. Eine Sendung von Claudia van Laak.
Der Flughafen kommt im Jahr 2007.
Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg.
In Abwandlung des bekannten Spruches, schlimmer geht's nimmer, denkt man hier inzwischen, schlimmer geht's immer am BER.
Es ist keineswegs eine Fantasiezahl, Jahresende 2007.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Geschäftsführung des Flughafens BER auf dem richtigen Kurs ist.
Wir werden das hinkriegen, dass wir 2017 fertig werden.
Kollektive Verantwortungslosigkeit, strukturelle Schwäche der Flughafengesellschaft, kein Controlling, keine Nachsteuerung, das gegen die Wand fahren lassen, das Sprichwörtliche.
Das ist einfach nur unglaublich. Also wenn es für irgendwas das Wort unglaublich gibt, dann dafür.
Am 31. Oktober eröffnet der Flughafen Berlin-Brandenburg BER. Der Weg dahin ist eine lange Kette von Fehlleistungen aller. Management, Aufsichtsrat, Politik, Wirtschaft. Mit der Standortentscheidung fängt es an. Nach der Wahl von Berlin als Hauptstadt ist klar, die Region braucht einen neuen Großflughafen. Ein Raumordnungsverfahren favorisiert einen etwa 50 Kilometer südlich von Berlin liegenden Standort. Die Vorteile: viel Platz zum Bauen und wenige vom Fluglärm belastete Menschen. Doch im Jahr 1996 fällt auf politischen Druck des Bundesverkehrsministeriums hin die Entscheidung auf das an der Berliner Stadtgrenze gelegene Schönefeld, erinnert sich der unabhängige Flughafenplaner Dieter Faulenbach.
So kam es dann zur Entscheidung der Anteilseigner, den Flughafenstandort in Berlin zu machen. Und diese falsche Flughafenentscheidung, Standortentscheidung, war dann die Ursache für die weiter folgenden Fehler.
Als nächstes scheitert eine versuchte Privatisierung. Ein Konsortium unter Leitung von Hochtief legt ein Angebot für den Bau eines schlüsselfertigen Flughafens vor. Dies erscheint den Anteilseignern, hier in erster Linie dem damaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, zu teuer. Es fällt die Entscheidung, die Flughafengesellschaft selber solle als Bauherr auftreten. Ein folgenreicher Fehler in doppelter Hinsicht. Der Bau des BER in Privatregie ist mit 2 Milliarden Euro veranschlagt. Jetzt liegen die voraussichtlichen Kosten bei über 6 Milliarden. Und ein Unternehmen, das Flughäfen betreibt, ist noch lange nicht in der Lage, einen solchen auch zu bauen. Dies soll sich in den kommenden Jahren zeigen.
Reichlich Sonnenschein beim ersten Spatenstich für den Großflughafen Berlin-Brandenburg International in Schönefeld im Dahme-Spreewald-Kreis.
5. September 2006. Männer in Schlips und Kragen stehen vor einem gelben Sandhaufen, in der Hand eine Schippe, lächeln in die Kameras. Darunter der damalige Bahnchef Hartmut Medorn, die Länderchefs Matthias Platzeck und Klaus Wowereit, Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB berichtet.
Nach 15 Jahren Planung und Gerichtsverfahren haben die Planer etwas mehr als 5 Jahre bis zur Fertigstellung im Oktober 2011 veranschlagt.
Das erste BER-Eröffnungsdatum 2011 wird gerissen. Doch das ganz große Desaster folgt ein Jahr danach. Die Einladungskarten für die große Eröffnungsparty am 3. Juni 2012 sind verschickt. Flugtickets mit dem Kürzel BER verkauft und gedruckt. Die Airlines haben ihren Umzug von Tegel nach Schönefeld längst minutiös geplant. Die Absage erfolgt nur knapp 4 Wochen vor der geplanten Eröffnung. Der damalige Flughafenchef Rainer Schwarz wird später im Untersuchungsausschuss als Zeuge aussagen, er sei gar nicht für den Bau verantwortlich gewesen. Und der eigentliche Bauverantwortliche und damalige Technikchef schreibt nebenbei seine Doktorarbeit. Der Titel: Optimierungsansätze zur prozessorientierten Abwicklung komplexer Baumaßnahmen. Die beiden Länderchefs Matthias Platzeck und Klaus Wowereit fordern nach der Absage eine Eröffnung noch im selben Sommer.
Wir erwarten, dass so schnell wie möglich der Flughafen eröffnet wird. Realistischerweise kann das nicht sein, vor Ende der Sommerferien.
Dass wir spätestens in der 2. Augusthälfte diesen Flughafen eröffnen können. Es ist gerade gesagt worden, dass die Sommerferien vorbei sein sollten, keine Frage. Aber danach sollte nicht mehr viel Zeit verstreichen.
Die beiden Aufsichtsräte Platzeck und Wowereit sind zu diesem Zeitpunkt völlig ahnungslos. Sie glauben tatsächlich den Versprechen der Geschäftsführung, der BER sei fast fertig. Die Realität 2012 ist eine andere, weiß der aktuelle Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup.
In Wirklichkeit war es so, dass es keine rechtskräftige beständige Baugenehmigung gab, dass wir auf dem Gelände in dem Gebäude 800 Räume hatten, die überhaupt nicht richtig entraucht waren, dass es keine funktionierenden Anlagen gab. Man war im Grunde bei weitem nicht fertig und hatte 2 Jahre lang unter relativ chaotischen Verhältnissen versucht, mit einem Expresstempo fertig zu werden, was einfach ein unrealistischer Ansatz war.
Nach der ersten großen Absage 2012 wird alles schlimmer statt besser. Richtig wäre gewesen, zu diesem Zeitpunkt einen Baustopp zu verhängen und zunächst eine Bestandsaufnahme zu machen. Doch stattdessen feuert der Flughafenaufsichtsrat unter Leitung von Klaus Wowereit den Airport sowie den Technikchef und die Planer gleich mit dazu. BER-Architekt Meinhard von Gerkan.
Das ist das totale Chaos. Wenn man diejenigen Leute, und es waren immerhin unter meiner Führung und Führung unseres Büros immerhin 300 Ingenieure und Architekten, die dort tätig waren und die über Nacht arbeitslos waren, wenn man die oft wegschickt und dann meint, man müsse jetzt einen ganz besonders Schlauen holen, der weiß ja nicht mal, wo es reingeht, wo es rausgeht.
Nach der großen Absage im Sommer 2012 hat niemand einen Überblick über die Großbaustelle, zumal die Politik in den Jahren zuvor immer wieder Änderungen beim BER durchgesetzt hat. Legendär die Forderung Klaus Wowereits. Er will und bekommt einen Flugsteig für das Großraumflugzeug A380, das mit großer Wahrscheinlichkeit nie am BER landen wird. 2013 soll es dann der vorherige Bahnchef Hartmut Medorn richten. Seine Methode: mit der Faust auf den Tisch hauen.
Ich habe ganz besondere Vorstellungen, wie man diesen Flughafen beschleunigen kann. Und denjenigen, die da im Weg stehen, denen sage ich das. Und da rede ich auch nicht durch die Blume. Ich habe einen Auftrag. Ich soll den Flughafen in Betrieb bringen. Und den mache ich. Und wer da meint, nichts ändern zu müssen, da gibt es Gedränge, das ist doch klar.
Auch Medon scheitert. Die Flughafengesellschaft verschleißt in den Jahren darauf diverse Technikchefs, Geschäftsführer und weiteres Führungspersonal. Die Ausgaben für den BER steigen und steigen. Jeder Monat, in dem der Hauptstadt-Airport nicht ans Netz geht, kostet 15 bis 20 Millionen Euro. Der BER steht symbolisch für ein völlig aus dem Ruder gelaufenes staatliches Großprojekt. Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse hat das Fehlverhalten kaum Konsequenzen. Kein Politiker tritt zurück, die Topmanager erstreiten sich in der Regel üppige Abfindungen. Das Nachsehen haben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Mit dem jetzigen Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup ändert sich die Lage. Er lenkt die Chaosbaustelle in geordnete Bahnen.
Wir haben die Risiken sehr genau analysiert. Wir haben auch Puffer eingeplant, weil wir wussten, dass immer noch was schief geht, was wir noch nicht kennen. Und haben uns deshalb, glaube ich, einen realistischen Fahrplan gegeben, den wir sehr konsequent in sehr mühevoller Kleinarbeit durchexerziert haben und uns einfach mit der Sache intensiv und emotionslos beschäftigt haben.
Lange Jahre schieben sich die drei Gesellschafter, Berlin, Brandenburg und der Bund, der Aufsichtsrat und die Flughafengeschäftsführung, die Schuld gegenseitig zu. Ein munteres Ping-Pong-Spiel, das der studierte Stadtplaner und frühere Staatssekretär im Bundesbauministerium Lüttke-Daldrup beendet. Schlicht und einfach, indem er die Verantwortung übernimmt.
Ich würde nicht die Politik zum Hauptverantwortlichen stempeln. Das wäre, glaube ich, Flucht vor der Verantwortung, vor allen Dingen des damaligen Managements. Denn für ein Unternehmen ist immer noch die Geschäftsführung verantwortlich.
Dass neben Politik und Management auch namhafte deutsche Industrieunternehmen wie Siemens eine Mitverantwortung für das Desaster tragen, ist weniger bekannt. Baufirmen und technische Ausrüster zeigen wenig Interesse an einem zügigen Start des BER. Der Grund? Die Unternehmen können ihre Arbeitsleistung nach Stunden abrechnen, ziehen deshalb die Bauzeit in die Länge und treiben die Kosten weiter in die Höhe. Lüttke-Daldrup führt zähe Verhandlungen und beendet dieses Abrechnungsverfahren. Dass in Kürze auch Schluss sein wird mit den BER-Witzen, ist ebenfalls sein Verdienst. Ortstermin Anfang September.
Im Namen des Flughafens erstmal recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit mitgebracht haben, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich kann Ihnen versprechen, es wird ein spannender Tag für Sie und natürlich auch für uns.
Der Probebetrieb läuft auf vollen Touren. Immer dienstags und donnerstags kommen 400 Komparsen auf dem BER zusammen, üben gemeinsam mit Airlines, Bodendienstleistern, Feuerwehr und Sicherheitspersonal die neuen Abläufe. Jeder Komparse, jede Komparsin erhält ein Drehbuch mit Regieanweisungen.
Es geht nach Rom und wir müssen jetzt noch das Sondergepäck holen.
Ich bin Jäger.
Also ich bin jetzt Romy Snow, fliege nach Kutaisi und ich bin ein Taschendieb. Sollten Sie durch die Polizei angesprochen werden, verhalten Sie sich kooperativ, geben den Diebstahl allerdings nicht zu. Dieses Szenario ist fiktiv.
Läden, Cafés und Restaurants am BER sind noch nicht eröffnet. Hinter dem Abfluggate stehen Busse statt Flugzeuge. Sonst ist alles wie auf einem Airport im Betrieb. Neugierig schauen sich die Komparsen um, zücken ihre Handys. Durch die großen Glasflächen des Terminals scheint die Septembersonne. Unter der Decke schwebt ein 1000 Quadratmeter großer, fliegender, knallroter Teppich aus roten Aluminiumstreifen der Künstlerin Pei White. Die Atmosphäre ist warm, die Check-in-Schalter mit Nussbaum verkleidet, der Boden aus hellem Kalksandstein.
Es ist hell, es ist offen.
Also ich finde ihn toll. Also spricht mich optisch an und funktioniert ja soweit erstmal ganz gut.
Also ist natürlich schön, ist alles neu, dann ist es eh immer sehr schön, aber auf jeden Fall erstmal ein guter erster Eindruck.
Alle möglichen Szenarien werden vorab getestet. Verkehrsunfälle auf dem Vorfeld, Terrorwarnungen, Brände. Wie viele Sicherheitsschleusen müssen geöffnet sein, damit niemand sein Flugzeug verpasst? Stimmt die Beschilderung? Der Chef des Probebetriebs, Roland Böhm, nennt als wichtigstes Ziel:
Die Mitarbeiter, die jetzt hier arbeiten, die müssen Selbstvertrauen bekommen. Die müssen hier hinkommen und ein Gefühl haben, das, was hier am ersten Tag von mir erwartet wird, wenn die Passagiere da sind, das kann ich. Ich weiß, wie das alles funktioniert. Und ich komme gerne hierher. Das ist eigentlich unser Nummer-1-Ziel. Weil wenn die Mitarbeiter wissen, was sie hier tun, dann kommen sie auch mit Schwierigkeiten klar.
Schwierigkeiten zeigen sich bei diesem Probebetrieb zuhauf. Der mit Kunstblut überschüttete Verletzte auf dem Vorfeld muss zu lange auf den Krankenwagen warten. Nach Passieren der Kontrolle sind einige Komparsen desorientiert, finden ihren Weg zum Abfluggate nicht. Kathi Krüger, Leiterin des Terminalmanagements.
Einige Gäste verirren sich aber bereits hier. Und empfinden das so anhand der Wegweisung, da sehen Sie den Pfeil um die Ecke rum, dass Sie nicht einfach geradeaus weiterlaufen, sondern eben die Treppe hoch müssen und dann manchmal einfach versehentlich durch die Passkontrolle sich begeben, auf einer ganz anderen Ebene sind und verloren sind.
Terminalmanagerin Krüger hat reagiert und provisorisch ein großes Transparent aufhängen lassen. Jetzt ist die Beschilderung eindeutig. Andere Testerinnen und Tester klagen über eine zu kleine Schrift auf den Monitoren, weisen auf Mülleimer hin, deren Öffnung so klein ist, dass jeder Kaffeebecher stecken bleibt. Alle 300 Mülleimer im Terminal werden jetzt ausgetauscht.
Und da hat uns der Komparsenprobebetrieb in den letzten Wochen schon extrem geholfen, noch mal bessere Erkenntnisse zu bekommen. Wir haben das ja quasi vorab in der Theorie sauber geplant und sehen dann trotzdem, alles, was wir uns theoretisch überlegt haben, passt aus Sicht des Passagiers noch nicht so ganz komplett.
Durch die überlange Bauzeit wirkt der Flughafen ein wenig von gestern. Ladestationen für Handys und Laptops sind in der ursprünglichen Planung genauso wenig vorgesehen wie Körperscanner oder die Möglichkeit für Fluggäste selber einzuchecken. All das muss noch nachgerüstet werden. Der pünktlich fertiggestellte unterirdische Flughafenbahnhof fällt 2012 über Nacht in einen Dornröschenschlaf. In den Jahren danach wird er rund um die Uhr von einem privaten Sicherheitsdienst bewacht. Mehrmals wöchentlich fahren Geister-S-Bahnen durch den Betontunnel, um ihn zu belüften und Schimmelbefall zu vermeiden. Auch das fertig gebaute und eingerichtete Hotel Steigenberger direkt neben dem BER muss 8 Jahre lang eingemottet werden.
Wir eröffnen dann pünktlich mit dem BER Ende Oktober und ab dann stehen die Türen für unsere Gäste offen. Rechts weiter gehen, sind wir wieder in der Lobby.
Direktorin Steffi Wisotzki führt durch ihr 4-Sterne-Hotel, dem der jahrelange Dornröschenschlaf nicht anzusehen ist. Wie gerade gebaut und frisch eingerichtet wirkt es. Die Lobby in weiß, grau und schwarz, die Möbel zeitlos modern. Hausmeister haben 8 Jahre lang regelmäßig die Wasserhähne auf- und zugedreht, das Licht an- und ausgeschaltet, Klimaanlagen und IT überprüft. Und jetzt, kurz vor der Eröffnung, alles auf den neuesten Stand gebracht.
Ich muss sagen, dass das Haus in einem ganz hervorragenden Zustand ist, auch sehr funktional. Also ich finde, das ist sehr gelungen.
Welche Verluste dem Hotelkonzern Deutsche Hospitality durch 8 Jahre Dornröschenschlaf entstanden sind und ob der Flughafen eine Entschädigung gezahlt hat, darüber hüllen sich beide Seiten in Schweigen. Jetzt hat der Konzern Deutsche Hospitality den Schalter umgelegt und direkt neben dem Steigenberger mit dem Bau eines weiteren Hotels begonnen. Nicht nur die Hotelbranche scheint den Glauben an den BER wiedergewonnen zu haben. Wer einen Blick auf Gewerbegebiete und Wohnstandorte rund um den Flughafen wirft, reibt sich erstaunt die Augen. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, die die ganze Zeit auf das Bauchaos am BER starrte, ist der Jobmotor Flughafen längst angesprungen. Die Airport-Gemeinde Schönefeld mit ihren 6 Ortsteilen verzeichnet durch den seit Jahren florierenden Flughafen Schönefeld hohe Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahl der Arbeitsplätze steigt ständig, die der Einwohner auch.
So, das sind also die neuen Wohnungen hier. Diese Flächen werden auch alle mit Wohnungen bebaut. Das ist alles im Bau, vieles ist schon fertig. Egal, wo man guckt hier, überall Baustelle.
Unterwegs mit Udo Haase. Fast 30 Jahre lang war er parteiloser Bürgermeister von Schönefeld. Im letzten Jahr ging er in den Ruhestand, ohne den BER mit eröffnen zu können. Frustrierend für den 68-Jährigen, der sich selbst in seiner aktiven Zeit Flughafenbürgermeister nannte. War er doch zeitweise der Einzige, der noch auf den BER setzte.
Wenn mir der Glaube verloren gegangen wäre, hätte ich nicht mehr die vielen Investoren bei Laune halten können, die vor mehr als 10 Jahren teilweise Land gekauft haben und hier bauen wollten.
Auf dem Schönefelder Acker ist inzwischen eine komplett neue Kleinstadt entstanden. Rund um das Rathaus, das Visionär Udo Haase schon vor Jahren auf das freie Feld baute. Nicht weit weg vom Berliner Bezirk Neukölln.
Ich weiß noch, wie Neukölln sich halb totgelacht hat über den Haase, der auf dem Acker ein Rathaus baut. Ganz allein, so als solitär. Und alle haben gesagt, der ist verrückt.
Nach dem Rathaus kommt das Schwimmbad, die Sporthalle, der Kindergarten, eine erste Schule, eine zweite. Jetzt, wo der Start des BER in greifbarer Nähe ist, dreht sich ein Baukran neben dem anderen. Trotz des zu erwartenden Fluglärms ziehen immer mehr Familien nach Schönefeld. Hier, sagt Udo Haase und deutet auf ein großes, rotes Backsteingebäude. Hier eröffnen wir in Kürze einen Kindergarten mit 530 Plätzen.
Und das sind einfach so Dinge, die zählen. Und das ist alles nagelneu und schick und hochmodern.
Noch sind viele Flächen unbebaut. Doch nicht nur der langjährige Schönefelder Bürgermeister rechnet mit Hunderten, wenn nicht Tausenden neuen Arbeitsplätzen nach Start des BER.
Wir haben hier auch eine Möglichkeit, mal stolz zu sein und uns zu freuen, dass wir hier so einen schönen Flughafen jetzt endlich an den Start bringen. Und da wird gejammert. Aber Deutsche sind halt die Weltmeister im Jammern und das kann man wirklich überall beobachten.
Corona ist Fluch und Segen zugleich für den BER. Der Umzug von Tegel nach Schönefeld wird einfacher. Die Kapazität ist derzeit nur zu einem Viertel ausgelastet. Mit weniger Passagieren als geplant werden auch die Abläufe besser funktionieren und sich die Pannen vermutlich in Grenzen halten. Die Finanzlage der Flughafengesellschaft ist allerdings dramatisch. Zu den Kosten des BER, die sich im Laufe der Jahre fast verdreifacht haben, kommen jetzt die fehlenden Einnahmen durch den Einbruch des Flugverkehrs. Ob und wann dieser sich erholen wird, kann niemand vorhersagen. Die Party am 31. Oktober am Flughafen BER fällt aus.
Das war der Hintergrund. Kaum zu glauben, in 4 Wochen eröffnet der BER. Eine Sendung von Claudia van Laak. Redaktion Bastian Brandau.